Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Ohrmuschel, Gehörgang, Mittel- und Innenohr. Entzündungen können an unterschiedlicher Stelle in den Ohren auftreten. Die Folge sind Rötungen, Jucken, Nässen und mitunter starke Schmerzen. Kinder sind besonders oft betroffen, aber auch Erwachsene können unter Ohrentzündungen leiden. Verursacht werden die meist durch Bakterien, aber auch Viren und Pilze können zu Problemen führen. Salben, Tropfen, Antibiotika oder sogar eine Operation, je nach Auslöser, betroffener Region des Ohres und Schwere der Infektion, unterscheiden sich die Behandlungsmöglichkeiten. Ein schnelles Eingreifen ist in jedem Fall sinnvoll, um ein Platzen des Trommelfells oder eine chronische Entzündung, zum Beispiel des Mittelohrs, zu vermeiden. Von Ohrmuschel bis Innenohr, Symptome und Behandlung von Ohrentzündung. Das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie unter dieser Telefonnummer anrufen, 00800 4464 4464, oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. In Deutschland raucht wieder mehr als jeder dritte Mensch ab 14 Jahren. Das geht aus der aktuellen deutschen Befragung zum Rauchverhalten hervor. Wir fragen in einem Interview nach, was hinter dieser Zunahme stecken und wie die Raucherquote wieder gesenkt werden könnte. Außerdem berichten wir über eine Studie, die untersucht hat, in welchen Fällen eine Computertomographie eine Alternative zur Katheteruntersuchung bei Herzproblemen darstellt. Und schließlich nach den Nachrichten um 11.05 Uhr schauen wir in einem Interview auf seltene, aber besonders schwer verlaufende Infektionen des äußeren Gehörgangs. Dabei zieht die Entzündung auch Knochen oder Weichteile in Mitleidenschaft, eine Gefahr vor allem für Menschen mit Diabetes oder geschwächtem Immunsystem. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Experte für unser Schwerpunktthema ist zugeschaltet Professor Thomas Zahnert, Leiter der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und Chirurg am Universitätsklinikum in Dresden und Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Guten Morgen, Herr Professor Zahnert.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Schön, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gern.
Lassen Sie uns zu Beginn einmal einen kurzen Überblick geben über das Körperteil, um das es heute in der Sendung geht, die Ohren. Wie sind die aufgebaut?
Ja, also das Ohr ist ja ein hochempfindliches Sinnesorgan und es schafft praktisch unsere akustische Anbindung an die Außenwelt. Mhm. Hat also eine ganz wichtige Funktion, Schall aufzunehmen, Schall zu verarbeiten, Schall zu verstärken und letztlich als elektrisches Signal an das Gehirn weiterzuleiten. Es hat aber auch noch, beinhaltet auch noch das Gleichgewichtsorgan. Also insofern sind da wirklich zwei Sinnessysteme eng miteinander verknüpft. Mhm. Und natürlich auch bei Entzündungen, über die wir heute sprechen wollen, gefährdet. Zum Aufbau ganz grob nochmal, Sie hatten es ja schon angedeutet, wir unterteilen didaktisch in äußeres Ohr, in Mittelohr und Innenohr. Was ist das nochmal? Also das äußere Ohr, ganz einfach, ist unser Schalltrichter, der letztlich im Gehörgang mit dem Gehörgang verbunden ist und am Trommelfell endet. Dazu sagen wir äußeres Ohr als Ärzte. Mhm. Schalltrichter heißt, wir haben eine Ohrmuschel, die auch tatsächlich eine Schalltrichterfunktion hat. Also sie hat ja so eine trichterförmige Gestalt und verstärkt tatsächlich den Schall in bestimmten Frequenzen um 2 bis 4 Dezibel. Und diesen Schalltrichter, den können wir leider nicht mehr in der Richtung ausrichten, so wie das die Hunde zum Beispiel können. Mhm. Wir haben aber noch Muskeln dazu hinterm Ohr. Manche können damit wackeln, mit den Ohren wackeln und den Schalltrichter noch ein bisschen so einstellen. Aber im Prinzip haben wir diese Funktion verloren. Also äußeres Ohr, aber das geht dann weiter bis in den Gehörgang. Und der Gehörgang wiederum ist ein ungefähr 2 Zentimeter langer Kanal. Am Ende des Kanals steht dann das Trommelfell, eine hochempfindliche Membran, nur 100 Mikrometer dick. Und die ist also mit fast allen technischen Mikrofonen, mein Studiotechniker, der schmunzelt schon, mit fast allen Mikrofonmembranen aufnehmen kann. Mhm. Weil sie so hochempfindlich ist. Ja. Und deswegen ist sie auch ungefähr 2 Zentimeter in den Kopf eingebaut, damit sie dort nicht erschüttert wird, damit sie dort nicht verletzt werden kann. Und dieser 2 Zentimeter Kanal besteht im äußeren Teil, das ist nochmal wichtig, aus Knorpel. ist also mit der Ohrmuschel verbunden und ist elastisch. Sie können also, wenn Sie an der Ohrmuschel wackeln, bewegen Sie auch Ihren äußeren Gehörgang.
Ja.
Und dieses äußere Zentimeter ist dann ein bisschen abgewinkelt zu dem knöchernen Kanal. Der inneren 1 Zentimeter des Gehörgangs ist also knöchern. Das Ganze ist mit Haut ausgekleidet und auch die Oberfläche des Trommelfells bildet Haut. Mhm. Das muss man verstehen, um dann nochmal auch die Entzündungswege zu verstehen.
Ja, dann kommt, also, ja, Entschuldigung. Ja. Fahren Sie ruhig fort.
Und dann kommt das sogenannte Mittelohr. Das kennt man vom Begriff her von Mittelohrentzündung, weiß jeder, was eine Mittelohrentzündung ist, tut weh und so weiter.
Da gehen wir gleich noch im Detail drauf
genau.
ein.
Aber was ist eigentlich das Mittelohr? Das Mittelohr ist ein luftgefüllter Raum hinter dem Trommelfell, der vor allen Dingen die Gehörknöcheln beherbergt, aber, und das ist ganz wichtig, eben ein luftgefüllter Raum ist, der mit Schleimhaut ausgekleidet ist. Mhm. Schleimhaut kennen wir ja aus der Mundhöhle, kennen wir aus Nasennebenhöhlen. Und auch dieser Raum ist mit Schleimhaut ausgekleidet, damit es alles schön feucht gehalten wird. Und ist akustisch auch abgeschirmt, ist also geschlossen und ist mit Schleimhaut verbunden, die hinter dem Ohr noch weitergeht. Das sogenannte Mastoid. Vielleicht hat schon mal jemand was von Mastoiditis gehört.
Haben wir also auch auf dem Zettel. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf genau, zu sprechen. Entzündungsreaktion.
Und, ja, warum haben wir das Mittelohr? Wozu ist das da? Nun ja, wenn Sie sich eine Mikrofonmembran vorstellen, dann kann die ja nur schwingen, wenn auf beiden Seiten Luft ist. Im Gehörgang haben wir Luft, also brauchen wir auf der anderen Seite auch Luft. Und diese Luft hinterm Trommelfell wird in diesem ungefähr 1 Kubikzentimeter großen Raum vor allen Dingen durch die Schleimhaut gebildet, aber auch durch die Ohrtrompete. Jeder hat das schon mal gemerkt, wenn er irgendwie den Berg hoch oder runter fährt oder mit der Seilbahn hochfährt, muss er einen Druckausgleich machen, weil die Druckverhältnisse sich hinter dem Trommelfell ändern. Mhm. Also das ist das Mittelohr, Trommelfell, Gehörknöchelchen. Und diese Gehörknöchelchen sind ja Hammer, Amboss und Steilbügel, wenn Sie sich erinnern. Die kleinsten Knochen, die wir überhaupt im Körper haben, so groß wie eine wie ein Streichholzkuppe, noch kleiner. Und die verbinden das Trommelfell mechanisch mit dem sogenannten Innenohr, der Hörschnecke.
Da Herr weiß Zahnarzt, eigentlich, vielleicht auf das Innenohr gehen wir vielleicht später nochmal genauer ein. Ja. Vielleicht schwenken wir jetzt langsam zu den Entzündungen um. Also so viel ist ja klar geworden, komplexer Aufbau, komplexe Funktion, direkter Kontakt mit der Umwelt. Ja. Sind die Ohren dadurch auch besonders anfällig für Infektionen?
Ja, natürlich. Wir haben ja praktisch eine Anbindung an die Außenwelt. Und mit dieser hochempfindlichen Membran, die so hauchdünn ist und auf der anderen Seite mit Haut ausgekleidet ist, muss man sich nochmal vor Augen halten, Haut ist ja mit Bakterien besiedelt. Mhm. Wir haben also Billionen von Bakterien auf unserer Körperoberfläche, auch im Gehörgang, auch auf der Haut der Ohrmuschel. Und wenn diese Haut irgendwie verletzt wird, dann dringen Bakterien in die Haut ein und können dann natürlich auch in den Gehörgang, in den knöchernen Gehörgang oder in das Mittelohr gelangen und dort zu Infektionen führen.
Wie schützen sich denn die Ohren normalerweise vor Infektionen? Welche Mechanismen hat der Körper da?
Da gibt es ganz verschiedene Mechanismen. Also wenn wir über das äußere Ohr sprechen, dann ist es vor allen Dingen die Haut, die mit Bakterien besiedelt ist auf einmal. Diese Bakterien haben also eine Schutzfunktion, die sorgen dafür, dass ein gewisser Säureschutz entsteht und die Haut vor Eindringlingen, Säure ist ja antibakteriell, vor bösen Keimen sozusagen geschützt wird. Mhm. Dann haben wir im Gehörgang das Ohrschmalz. Das Ohrschmalz ist ein ganz wichtige Paste, sage ich mal, im Gehörgang, die dafür sorgt, dass das immer schön gefettet ist. Sie müssen sich mal vorstellen, ein Kanal, der mit 1 Zentimeter Durchmesser ist und 2 Zentimeter lang, das ist ja fast ein Brutkasten. Da müssten ja eigentlich ständig Infektionen entstehen. Und das passiert aber nicht, weil es immer schön mit Ohrschmalz belegt ist. Und das ist auch wiederum ein Fett- und Säureschutz vor Bakterien.
Mhm. Ja.
Und dann gibt es das Mittelohr, das schützt sich. Das Mittelohr ist tatsächlich keimfrei. Und das schützt sich durch die Schleimhaut. Die Schleimhaut bildet Schleim. Und diese, über diesen Schleim werden Keime gebunden, können abtransportiert werden. Und dann gibt es natürlich auch die immunologische Abwehr, die dort mit funktioniert.
Mhm. Wenn wir jetzt mal der Reihe nach, das können wir zeitbedingt nur im Kurzdurchlauf machen, aber sozusagen von außen nach innen vorgehen im Ohr und dabei auf mögliche Entzündungen, Infektionen schauen. Dann fangen wir mit der Ohrmuschel an. Auch da kann es zu Entzündungen kommen. Was sind da die häufigsten Ursachen?
Ja, also die häufigsten Ursachen sind eigentlich Verletzungen der Haut. Und die können auf sehr verschiedenen Wegen passieren. Es kann passieren, indem sie mit der Ohrmuschel irgendwo hängen bleiben, wo Risswunde entsteht und das dann zu einer Infektion kommt. Es kann entstehen dadurch, dass sie eine Haarbalgentzündung bekommen. Wir haben auch Haare an der Ohrmuschel. Und diese Haarbalgentzünde sind Eintrittspforten für Bakterien, für Staphylokokken. Und dann bilden sich, wir sagen, Pickel. Aber eigentlich sind es dann Furunkel, die sich dort entzünden können.
Mhm.
Dann gibt es tatsächlich gefährliche Infektionen. Wenn diese Infektion von diesem Haarbalg weitergeht in die Tiefe, dann kann sie den Knorpel angreifen. Und dann haben wir eine Knorpelentzündung. Ein schweres Krankheitsbild, was schmerzhaft ist. Die ganze Ohrmuschel ist gerötet im Knorpelbereich und es muss antibiotisch dann behandelt werden. Sonst geht der Knorpel kaputt und die Ohrmuschel verformt sich.
Mhm.
Dann haben wir zum Beispiel gibt es an der äußeren Ohrmuschel eine sehr gefährliche äußere Infektion, die sozusagen die Gürtelrose des Ohres, Zoster Oticus. Das sind Virusaktivierungen, wie wir es von der Gürtelrose kennen.
Durch Herpesviren.
Durch Herpes, Varicella-Zoster-Viren. Und das Besondere daran ist, diese Varicella-Zoster-Viren liegen ja in unseren, wir sagen, Ganglienzellen. Also die haben sie mit den Windpocken mal bekommen, dann werden die abgelagert in den Nervenzellen des Gesichtsnerven oder des Geschmacksnerven im Ohr und werden dann reaktiviert. Und sie haben dann plötzlich diese besonderen Bläschen am äußeren Ohr. Das Gefährliche ist, dass 40% von diesen Patienten eine Gesichtsnervenlähmung bekommen, die vorübergehend ist meistens, oder auch eine akute Innenohrstörung.
Mhm.
Also das sind so die schweren Infektionen, die Gott sei Dank selten auftreten.
Wenn wir einen Schritt weiter nach innen gehen im Ohr, sind wir bei Entzündung des äußeren Gehörgangs. Haben Sie eben anatomisch auch schon detailliert beschrieben.
Ja.
Was sind da die wichtigsten Ursachen oder Auslöser für Entzündungen im äußeren Gehörgang?
Ja, also die ist eine sehr häufige Entzündung, tritt im Sommer auf, wenn die Menschen baden gehen.
Die sogenannte Badeotitis ist
das dann auch. Badeotitis, genau. Oder sie tritt bei Schwimmern auf, die häufiger baden. Das Prinzip ist, dass dieser Säureschutz, der durch das Ohrschmalz im Gehörgang gegeben wird, der wird beim häufigen Baden ausgewaschen. Das ist eine Ursache. Und dann wird die Haut verletzbar und Bakterien treten ein. Und wenn Sie im Badewasser, im Teich baden, sind natürlich dann nochmal zusätzliche Bakterien. Und das kann eine sehr schmerzhafte Entzündung machen. Die schmerzhafteste Entzündung, die wir mit kennen. Weil an dieser Stelle des knöchernen Gehörgangs die Haut direkt auf dem Knochen aufliegt. Das ist so wie am Schienbein.
Mhm.
Und wenn Sie dort eine Entzündung haben, ist das extrem schmerzhaft. Und das passiert eben häufiger im Sommer. Es passiert auch dann, wenn das Wasser nicht richtig aus dem Ohr wieder entfernt wird. Manche Menschen haben ja enge Gehörgänge und die auch der Gehörgang ist sowieso abgewinkelt, haben da vielleicht noch Ohrschmalz und dann bleibt das Wasser in diesem feuchten Milieu im Gehörgang stehen und das ist natürlich auch ein Brutkasten für Bakterien,
Badeotitis
führt.
Wie lässt sich vorbeugen, dann tatsächlich vermeiden, beim Badeurlaub den Kopf unter Wasser zu nehmen, Wasser in die Ohren zu bekommen oder entsprechend danach dafür zu sorgen, die Ohren wirklich gut zu trocknen?
Ja, also wenn jemand jetzt Wassersport betreibt, dann kann er sich dadurch schützen. Es gibt aber auch Pflegeöle für den Gehörgang, die enthalten in der Regel Glycerin, die enthalten Pfefferminzöle, die enthalten ein bisschen Essigsäure, weil das saure Milieu auch schützt. Und die kann man prophylaktisch reinmachen, wenn man dann empfindlich ist. Die meisten werden aber von diesen Entzündungen überrascht. Und die Regel ist einfach, dass man versucht, nach dem Baden das Wasser wieder loszuwerden aus dem Gehörgang. Das heißt, man muss das versuchen, das Wasser rauszuschütteln und das Ohr hinterher wieder trocken zu bekommen.
Was sind Behandlungsoptionen, wenn es dann doch zu so einer sehr schmerzhaften, fortgeschrittenen Entzündung kommt?
Also wie gesagt, die Schmerzen kann man ganz gut behandeln, indem man Ibuprofen oder Paracetamol nimmt. Aber an sich ist das eine Behandlung, die nur mit Hals-Nasen-Ohrenarzt geht. Also ich selbst war mit meinem Sohn in der Bretagne und wir waren dort häufig baden und er hatte dann tatsächlich so eine Ohrentzündung. Man bekommt das mit Schmerzmitteln und der Selbstheilung in der Regel nicht weg, sondern das Ohr muss untersucht werden, es muss gesäubert werden. Es muss sozusagen trocken gesaugt werden und dann werden lokal dort antibiotische Salbenstreifen eingelegt und dann heilt es auch tatsächlich in ein, zwei Tagen wieder weg.
Dann nehme ich die Geschichte von Ihrem Sohn jetzt mal als Anlass, noch ein Stück weiter nach innen zu schauen im Ohr, in das Mittelohr und zur akuten Mittelohrentzündung, denn das ist auch eine Infektion, unter der oder von der besonders häufig Kinder betroffen sind. Warum ist das so?
Genau, also 80, man rechnet damit, dass 80% der Kinder bis zum dritten Lebensjahr mal eine Mittelohrentzündung gehabt haben. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die anatomischen Verhältnisse bei Kindern noch viel enger sind als beim Erwachsenen. Das heißt, der Belüftungsweg für das Ohr, die Ohrtrompete, ist noch nicht so gut ausgebildet, dass der Druckausgleich gut funktioniert. Dann ist es so, dass die Kinder häufiger Schnupfen haben und über den Schnupfen dann die Keime über den Nasenrachen, die Ohrtrompete in das Mittelohr gelangen. Also das ist immer der Infektionsweg bei der akuten Mittelohrentzündung. Mhm. Aus der Nase bei akuten Schnupfen, Infektionen, Eiter aus der Nase kommen beim Naseputzen oder beim Schlucken Keime über diese Ohrtrompete in das Mittelohr. Und hinter das Trommelfell sozusagen führen dann dazu, dass eine Schleimhautentzündung entsteht, so wie wir das aus dem Mund kennen oder aus den Nasennebenhöhlen kennen, die wiederum verschließt die Ohrtrompete und dann haben sie wieder so eine Brutkammer, wo Keime entstehen können. Mhm. Und das, dann vermehren sich die Keime im Mittelohr hinter dem Trommelfell, führen dazu, dass das Trommelfell gespannt wird. Das macht Schmerzen, in dem Trommelfell sind Schmerzrezeptoren. Das macht Schmerzen und dann muss man es mit vor allen Dingen mit Schmerzmitteln behandeln. Mhm, wenn das Trommelfell einmal einreißt, das kommt auch vor, dann läuft das Eiter aus dem Gehörgang raus, dann sind wir meistens die Schmerzen vorbei.
Mhm, Sie haben jetzt schon das Thema Behandlung angesprochen bei der akuten Mittelohrentzündung. Da gibt es ja auch eine Reihe von Hausmitteln, die in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt werden. Da hat meine Kollegin Eva-Maria Götz mit einer Apothekerin aus Wiesbaden über einige dieser Hausmittel gesprochen. Das hören wir uns jetzt kurz an.
Und wenn man keine Zeit mehr hat, zum Arzt zu gehen oder erst dann am Montag zum Arzt gehen kann, dann gibt es ja auch dieses bewährte Hausmittel. Das ist so ein Zwiebelwickel. Also das sind ja warme Zwiebelwickel. Also erstmal die Zwiebel schälen, klein schneiden, dann zerquetscht man die so ein bisschen. Dadurch gehen dann auch schon mal Inhaltsstoffe aus der Zwiebel raus. Also das sind schwefelhaltige Verbindungen. Die drückt man in so einem Tuch. Diesen Wickel wärmt man dann, entweder in der Mikrowelle oder zwischen Wärmflaschen oder auch über einem heißen Wasserbad. Also wichtig ist es, dass es nicht zu heiß wird, dann kann es nämlich zu Verbrennungen kommen und dann ist es noch unangenehmer. Und diesen warmen Zwiebelwickel, den hält man dann hinter das Ohr am Knochen, also dort, wo der Schmerz sitzt. Man kann das mit einem Verband befestigen, mit einer Mütze. Und bei Erwachsenen lässt man das so 1 bis 2 Stunden drauf und bei Babys kann man das sogar anwenden für eine halbe Stunde. Und also einmal heilt das eben wegen der wärmenden Wirkung und dann enthält die Zwiebel ja auch Inhaltsstoffe und die sind dann entzündungshemmend und schmerzstillend.
Und dann gibt es ja noch so Sachen wie Kartoffelwickel. Empfiehlt sich das bei den Ohren auch?
Genau, das mit den Kartoffeln, das funktioniert genauso wie mit dem Zwiebelwickeln. Also dann nimmt man gekochte Kartoffeln, also die müssen warm sein, aber nicht zu heiß. Zerquetscht die und legt die in ein Tuch und hält es hinter das Ohr. Ja, also ganz wichtig ist eben, zum Arzt zu gehen. Der guckt ja auch genau ins Ohr und es gibt ja auch verschiedene Formen einer Ohrenentzündung oder es kann ja auch eine Verletzung im Ohr sein und da sollte man eigentlich nicht selber therapieren. Eigentlich wird auch von abgeraten, selbst eine Ohrspülung zu machen. Also man soll auf jeden Fall zum Arzt gehen, der dann ein Schmerzmittel empfiehlt und auch Antibiotika bei einer bakteriellen Entzündung.
Eva-Maria Götz hat diesen Bericht aufgezeichnet. Herr Professor Zahnert, wenn wir kurz bei diesen Hausmitteln bleiben, wie bewerten Sie den Einsatz von Zwiebel- oder Kartoffelwickeln, von denen da gerade die Rede war, aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, das ist schwierig zu bewerten, weil es tatsächlich wissenschaftlich nicht belegt ist, dass diese dass diese Mittel tatsächlich helfen. Also wir unterscheiden ja in der Wissenschaft Dinge, die, sagen wir, durch Erfahrung helfen in der Medizin. Die werden aber immer mehr verdrängt von Dingen, die durch Studien belegt sind. Und zu diesen Hausmitteln gibt es halt keine Studien. Man kann sich schon vorstellen, dass auch Wärme hilft. Man kann sich auch vorstellen, dass durch diese Zwiebeln, da sind Aline drin, das sind so Aminosäuren mit Schwefel, dass eine gewisse antibakterielle Wirkung entsteht. Aber wie soll die in das Mittelohr gelangen? Also es ist schwierig, es gibt Erklärungsmodelle, aber es gibt tatsächlich keinen Beweis, dass es wirklich etwas bringt. Mhm. Wichtig ist, in der ersten Phase, wenn es dem Kind noch gut geht, also wenn es dem Kind gut geht vom Allgemeinzustand, dann behandelt man heute nicht mehr jede Mittelohrentzündung mit einem Antibiotikum, sondern man versucht einfach einen Abfluss zu schaffen. Das heißt, die Ohrtrompete wieder zu öffnen und natürlich die Schmerzen zu behandeln. Die Schmerzen zu behandeln kann man gut mit Ibuprofen, die Ohrtrompete wieder öffnen mit Nasenspray, was dann auch intensiv gegeben werden muss, abschwellendes Nasenspray. Und dann kann man es sozusagen symptomatisch behandeln. Es kann aber auch eine antibiotikapflichtige Behandlung notwendig sein, wenn das Ganze nicht innerhalb von 24, 48 Stunden besser wird. Dann muss man auf jeden Fall zum Arzt gehen und muss sich das Ohr untersuchen lassen. Mhm. Denn die Mittelohrentzündung macht zum Teil schwere Komplikationen bis hin zur Hirnhautentzündung und anderen Dingen.
Das werden wir im Laufe der Sendung weiter aufgreifen. Jetzt ist das erste Drittel der Sendung gleich schon vorbei. Wir laufen auf die Nachrichten zu. Auch auf Entzündung des Innenohrs werden wir noch genauer schauen. Schwerpunktthema heute von Ohrmuschel bis Innenohr, Ursachen, Symptome und Behandlung von Ohrentzündungen. Aus Dresden zugeschaltet ist dafür unser heutiger Experte, Professor Thomas Zahnert, Leiter der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum in Dresden. Herr Professor Zahnert, wir haben gerade ein Interview gehört zum Thema Rauchverhalten. Im ersten Drittel der Sendung haben wir mit dem Thema Mittelohrentzündung aufgehört. Und Rauchen bzw. Passivrauchen ist auch ein Risikofaktor für Mittelohrentzündungen.
Ja, also das Rauchen natürlich bei Erwachsenen, jeder weiß das, dass man, wenn man eine Zigarette raucht, es zum Brennen im Mund kommen kann und dieses Brennen ist ja nichts weiter als ein Ausdruck für eine Entzündungsreaktion an der Oberfläche der Schleimhaut. Die findet auch in der Nase statt, weil ja der Rauch auch in die Nase kommt. Das wiederum reizt die Rachenschleimhaut, darüber kommt es zu einem Schwellung an der Ohrtrompete, die Schleimhaut schwildert, die Ohrtrompete geht zu und dann kann man eine Mittelohrentzündung bekommen. Oder man kann eben ein Druckgefühl auf dem Ohr kommen, einen sogenannten Tubenkatarr. Und das Wichtige ist, dass eben passiv Kinder sehr häufig betroffen sind, die also kleine Kinder, die mit ihren engen anatomischen Verhältnissen sowieso die Neigung haben, häufiger eine Mittelohrentzündung zu bekommen. Und wenn sie jetzt in einem Raum Zigarettenrauch ausgesetzt sind, dann werden auch dort in der Nase und im Nasenrachen die Schleimhäute gereizt. Und über diese Reizung kommt es dann wieder zum Verschluss der Ohrtrompete. Und das ist der Mechanismus, wo dann das Mittelohr abgeschirmt wird, sich dort Bakterien vermehren können und dann zu der Mittelohrentzündung führen.
Mhm. Zum Thema Mittelohrentzündung bei Kindern hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Sie schreibt, mein Sohn, geboren im Oktober 2020, hatte im letzten Winter große Probleme mit Mittelohrentzündungen. Mindestens zweimal und einmal mit Riss des Trommelfells und antibiotischer Behandlung. Sie fragt, kann man eine Prognose für den kommenden Winter abgeben, beziehungsweise was kann vorbeugend unternommen werden, um bei Kindern das möglichst zu vermeiden? Eins haben Sie schon angesprochen, Passivrauchen vermeiden.
Ja, genau. Also zum einen das Passivrauchen, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil die meisten Leute eben nicht mehr im Raum rauchen, sondern rausgehen. Aber das ist das typische Alter. Also 20 geboren ist das Kind jetzt ungefähr 2 Jahre. Mhm. Und in diesem Alter hat man häufiger Infekte in der Nase und über die Nase kommen dann die Keime in die Ohren. Was man prophylaktisch machen kann, ist tatsächlich bei jedem beginnenden Schnupfen auch abschwellende Nasentropfen zu geben, mit dem Ziel, dass die Schleimhaut im Rachen abschwillt und die Ohrtrompete und die Belüftung des Ohres frei bleibt und nicht dieser abgeschlossene Raum entsteht mit verschlossener Ohrtrompete. Also abschwellende Nasentropfen, Nasensäuberung vielleicht auch mit Salzlösung, kann man bei Kindern geben, salzhaltige Nasentropfen, aber abschwellen, wenn der Schnupfen beginnt. Gibt es für Kinder auch und für kleine Kinder auch Nasentropfen, die da geeignet sind. Und wenn das sehr häufig auftritt, dann sollte man tatsächlich mal den Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen, denn es gibt in der Nase, und zwar im Nasenrachen, auch Mandelgewebe. Wir kennen ja die Mandeln aus dem Rachenbereich, aber es gibt auch hinter der Nase im sogenannten Nasenrachen Mandelgewebe. Das sind die sogenannten Adenoide oder adenoidende Vegetation oder im Volksmund Polypen genannt. Und wenn ein Kind häufiger Infekte hat, dann vergrößern die sich und bilden ein Reservoir auch für Keime und führen zu vermehrter Schleimhautschwellung in diesem Bereich und wiederum zum Verschluss der Ohrtrompete und wieder zur Mittelohrentzündung. Und möglicherweise müssen diese Vegetation, also diese Polypen, dann durch den Hals-Nasen-Ohrenarzt in einem Eingriff entfernt werden.
Mhm. Inzwischen haben wir auch einen ersten Anrufer zum Thema in der Leitung, Herr Kohl aus Herzogenaurach. Guten Morgen, Herr Kohl.
Guten Morgen miteinander.
Hallo, Herr Kohl, Ihre Frage bitte.
Bei mir geht es eher ums Gleichgewichtsorgan. Ich leide seit gut 30 Jahren darunter, dass mir immer wieder das Gleichgewicht verloren geht. In schwereren Fällen ist es dann Krankenhaus, 1 bis 2 Wochen, sehr viel Infusionen, Cortison. In leichteren Fällen kannst du HNO beheben. Mir konnte bisher aber noch nie jemand irgendwie sagen, was ist die Ursache, dass ich vielleicht was dagegen tun könnte. Die einzige Aussage, die ich habe, ist, man weiß es nicht genau, es könnte bakteriell, es könnte viral die Ursache sein und deswegen wird letztendlich mit allem draufkauen. Haben Sie da für mich einen Tipp?
Herr Kohl, vielen Dank für die Schilderung. Gebe ich mal so weiter an Sie, Herr Professor Zahnert. Was können Sie sozusagen aus der Ferne jetzt bei dieser Schilderung zumindest vermuten, was eine Ursache spielen könnte auf Entzündungen und Gleichgewichtssinn bezogen?
Ja, also ich habe jetzt nur mitnehmen können, dass es offenbar ein anfallsartiger Schwindel ist, der immer wieder auftritt. Und für diese anfallsartigen Schwindel gibt es sehr verschiedene Ursachen, die auch schwer auseinanderzuhalten sind. Da musste man sich jetzt in der Krankengeschichte ein bisschen tiefer reinbohren. Es gibt Erkrankungen, die tatsächlich nicht entzündlich bedingt zu einem Anfallsschwindel führen. Stichwort Morbus Meniere. Das ist eine Erkrankung, bei dem anfallsweise der Druck im Innenohr steigt und dann zu Schwindelerscheinungen für Stunden führt, also mindestens 20 Minuten bis hin zu 24, 48 Stunden. Mhm. Dann gibt es Migräne-Schwindel, der macht auch so eine Anfallsproblematik. Und es gibt noch andere Dinge, die letztlich zu einem Anfallsschwindel führen können. Das ist wirklich nicht einfach zu diagnostizieren. Dazu muss man sich lange unterhalten, muss ein paar Funktionstests machen und muss vor allen Dingen die Patienten mal sehen, wenn sie diesen Anfallsschwindel haben.
Herr Kohl, vielen Dank für Ihren Anruf. Uns haben sehr viele Mails zum Thema erreicht und mehrfach tauchte dabei die Frage auf, ob das Tragen von Ohrenstöpseln, zum Beispiel in der Nacht, um eben den Schlaf zu unterstützen, ob das schädlich sein kann und zu Entzündungen führen bzw. Entzündungen begünstigen kann.
Das kann tatsächlich bei empfindlichen, hautempfindlichen Menschen passieren. Die Ursache ist ja, dass, wie gesagt, unsere Haut ist eine Schutzschicht. Und wenn diese Schutzschicht, die Epidermis, verletzt wird, irritiert wird, mechanisch irritiert wird, dann kann sie einreißen und über dieses Einreißen der Haut können Bakterien in die Tiefe tragen. Nun verträgt das jeder anders und die meisten Ohrstöpsel sind so gebaut, dass sie das gerade nicht machen sollen. Es ist also weiches Silikon, es ist gut hautverträglich. Oder es ist so Bienenwachs-Watte-Gemische, die man einbringen kann. Aber es gibt Patienten, die haben empfindliche Gehörgangseingänge. Das nennt man so ein chronisches Gehörgangseingangsekzem. Und die können tatsächlich durch das Tragen von Ohrenstöpseln Irritationen der Haut bekommen mit anschließender Entzündungsreaktion.
Gibt es dann Alternativen für diese Menschen?
Ja, die Ohrstöpsel werden ja in der Regel getragen, um sich vor dem Bettnachbarn zu schützen, akustisch zu schützen. Und die Alternativen sind nicht ganz einfach. Also man müsste dann ausziehen oder man müsste die Schnarchursache des Bettnachbarn ergründen und behandeln.
Insofern wäre ein anderes Thema für die Sprechstunde, was wir auch regelmäßig behandeln. Genau. Vielleicht noch eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Ein Hörer fragt, ich bin Hörgeräteträger und leide oft unter Entzündungen im Gehörgang, wo sich auch Hautschuppen ablösen. Ich behandle die juckenden Stellen mit Mikrosilbercreme. Kann ich das weiterhin machen oder gibt es geeignetere Alternativen? Jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute bis zur Nachrichtenpause. Vielleicht bekommen wir die Frage noch beantwortet in der Zeit.
Ja, also das ist schon richtig und in der Regel ist, was hilft und zur Heilung beiträgt, kann auch weiter verwendet werden. Auch hier vermute ich mal, dass das Hörgerät zu mechanischen Irritationen führt. Das sind ja meistens Hörgeräte, die einen Gehörgangsabdruck, bei denen ein Gehörgangsabdruck gemacht wird und so ein Passstück eingepasst wird und das führt zu mechanischen Irritationen. Also man müsste mal mit dem Hörgeräteakustiker schauen und dem Hals-Nasen-Ohrenarzt gemeinsam reibt da irgendwo was. Dann muss man das Passstück regelmäßig säubern. Da gibt es Säuberungssprays. Das wird oft vernachlässigt, weil man nicht daran denkt. Und letztlich, wenn es so ein Gehörgangseingangsekzem ist, dann kann man das mit Cortison-Salbe für 2-3 Tage sehr gut behandeln und anschließend regelmäßig den Gehörgang mit einem Pflegeöl behandeln. Man kann zum Beispiel auch Olivenöl nehmen, ja.
Prima, greifen wir gleich sicher nochmal auf das Thema. Jetzt nähern sich die Nachrichten. Sprechstunde heute zum Thema Ursachen, Symptome und Behandlung von Ohrentzündungen. Unser Gesprächsgast ist Professor Thomas Zahnert. Er leitet die Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Uniklinikum in Dresden und ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Und an dieser Stelle schauen wir, wie am Anfang der Sendung angekündigt, auf eine seltene, aber mitunter sehr gefährliche Sonderform der Otitis externa, also eine Infektion des äußeren Gehörgangs. Diese Form der Ohrentzündung wird auch Otitis externa maligna oder umgangssprachlich diabetisches Ohr genannt, weil bei Menschen mit Diabetes ein besonderes Risiko dafür besteht. Über die Hintergründe und Behandlungsmöglichkeiten in diesen Fällen habe ich vor der Sendung mit Professor Heinrich Iro gesprochen. Er ist Direktor der HNO-Klinik am Uniklinikum Erlangen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie kommt es dazu, dass eine Infektion des äußeren Gehörgangs bei Menschen mit Diabetes so bedrohliche Folgen haben kann?
Um diese Frage richtig zu beantworten, muss man sich zunächst einmal die Anatomie des äußeren Gehörganges vorstellen. Der äußere Gehörgang scheint zwar ein abgeschlossenes Gebilde zu sein, es gibt jedoch Verbindungen des äußeren Gehörganges in die umgebenden Weichteile. Das heißt, sowohl von dem vorderen Anteil des äußeren Gehörgangs, der aus Knorpel und Weichteilen besteht, als auch der hintere Anteil des äußeren Gehörgangs, der aus Knochen besteht, ist mit der Umgebung verbunden durch sogenannte Spalten. Das sind die sogenannten santorinischen Spalten, sodass eine Entzündung aus dem äußeren Gehörgang in die Umgebung weiter fortgeleitet werden kann. Es gibt auch sogenannte Löcher, Huschke-Löcher, die durch den Knochen hindurch eine Verbindung zur Umgebung herstellen. Und wenn dann Patienten, die dazu prädestiniert sind, dass sie eher Entzündung bekommen aufgrund ihrer Grunderkrankung, in diesem Bereich des äußeren Gehörganges eine Entzündung erleiden, dann kann diese Entzündung in die Umgebung fortgeleitet werden und dann ein Ausmaß erreichen, was durchaus lebensbedrohlich sein kann.
Auf das Ausmaß kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Können denn in Ausnahmefällen auch Menschen ohne Diabetes solche schweren Verläufe erleben?
Ein Gesunder erleidet das sehr, sehr selten. Aber eine solche Erkrankung kann prinzipiell jeder immunsupprimierte Patient bekommen. Das heißt, Patienten, die unter einer bestimmten Erkrankung eine Einschränkung ihrer Immunantwort haben oder aber auch im Rahmen von Behandlungen, bei denen das Immunsystem heruntergefahren wird. Solche Patienten haben Entzündungen, Erregern häufig wenig an Abwehrkräften entgegenzusetzen.
Wenn es jetzt zu so einer schweren Infektion kommt, wie verläuft die? Was passiert da genau im Körper?
Ja, zunächst muss man einmal sagen, dass solche Entzündungen, Erkrankungen im Bereich des äußeren Gehörgangs zunächst oft vollkommen unbemerkt ablaufen. Das heißt, die Patienten haben ein Jucken im Ohr, manchmal gibt es ein bisschen Sekret, dann denkt man, es kommt vom Duschen, sodass so eine Entzündung sich ganz, ganz langsam entwickelt. Und diese Entzündung, die dann das Epithel des äußeren Gehörgangs durchdringt, kann dann in die Weichteile sich vorarbeiten. Und erstaunlich ist, dass solche Patienten häufig auch, wenn die Entzündung sehr ausgeprägt ist, nur wenige Symptome haben. Allerdings gibt es auch Patienten, die ganz, ganz starke Schmerzen im äußeren Gehörgang haben. Das heißt, wir haben also ein Beschwerdebild von Ich spüre praktisch nichts bis zu unerträglichen Schmerzen.
Sie haben eben schon gesagt, in den schlimmsten Fällen kann das sogar lebensbedrohlich sein. Was passiert in solchen Fällen, dass es tatsächlich dann solche gesundheitlichen Risiken birgt?
Man muss unterscheiden zwischen der lokalen Ausbreitung der Erkrankung und der systemischen Ausbreitung der Erkrankung. Die lokale Erkrankung einer solchen Entzündung des äußeren Gehörgangs kann den umgebenden Knochen nach und nach vollkommen zerstören. Das heißt, der Knochen entzündet sich, wird teilweise auch aufgelöst, und zwar nicht nur der Knochen der Seite des zunächst betroffenen Ohres. Das kann dann über die sogenannte Schädelbasis sogar bis zur Gegenseite gehen. Die Entzündung kann sich bis in die Weichteile weit ausdehnen, sodass schlussendlich praktisch die gesamte Unterfläche des Schädels, wir nennen das die Schädelbasis, von dieser Entzündung zerfressen wird. Zusätzlich kann dann im weiteren Verlauf auch eine septische Ausbreitung der Erkrankung resultieren, wodurch der Patient schlussendlich auch durch die Entzündung um sein Leben gebracht werden kann.
Um das aber mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele Menschen erleiden so einen lebensgefährlichen Verlauf pro Jahr in Deutschland? Gibt es da Zahlen? Können Sie das abschätzen?
Da gibt es leider keine genauen Zahlen. Ich denke, viele Patienten mit Diabetes haben solche chronischen Ohrerkrankungen, die teilweise auch, wir sagen, inapparent, unentdeckt ablaufen. Aber es gibt natürlich auch einige Patienten, bei denen das sehr fulminant dann schlussendlich verläuft. Aber Zahlen hierüber kann ich Ihnen nicht sagen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei so einer Infektion, die eben auch droht, auf Knochen und Weichteile überzuspringen?
Zunächst einmal muss man wissen, dass wenn man eine solche Erkrankung hat im Bereich des äußeren Ohres, dass man insbesondere beim Baden und beim Duschen darauf achten soll, dass in dem Ohr kein Wasser steht. Weil durch das Stehen im Wasser, also das Wasser im Gehörgang, wird das Gehörgangsepithel angedaut. Wenn man so lange im warmen Wasser drin ist, wird die Haut ja so, quillt ja so auf. Das passiert auch im äußeren Gehörgang. Und das sollte man als betroffener Patient auf jeden Fall vermeiden. Das heißt also gucken, dass kein Wasser ins Ohr kommt. Oder wenn Wasser ins Ohr kommt, dann sollte man versuchen, dieses Wasser aus dem Gehörgang herauszubekommen. Wenn dann ein solcher Patient zu uns kommt, der Gehörgang ist aufgequollen, entzündet, dann werden wir es zunächst mit Ohrentropfen versuchen. Man kann dies zunächst mit alkoholhaltigen Ohrentropfen machen. Die Vorstellung da hinten dran ist, dass je höher der pH-Wert im äußeren Gehörgang ist, desto mehr wird die Entzündung unterhalten. Das heißt, wir müssen dann den pH-Wert im äußeren Gehörgang absenken. Wenn es dann nicht besser wird, dann muss man zu den antibiotikahaltigen Ohrentropfen greifen. Und wenn dann eine solche Therapie nach einer Woche nicht besser geworden ist, dann muss man weitere Schritte durchführen. Das heißt, man wird ganz banal zunächst mal einen Abstrich des äußeren Gehörgangs machen, um zu testen, welche Keime sind denn im äußeren Gehörgang. Und wenn man dann die klassischen Keime findet, nämlich Pseudomonas aeruginosa, dann müssen alle Alarmglocken schrillen und dann müssen weitere Maßnahmen unternommen werden.
In Einzelfällen hilft dann nur noch eine Operation bei diesen wirklich schweren Fällen. Wie läuft die ab und wie gut stehen die Chancen für die Betroffenen, dann wieder vollständig zu genesen?
Na, die Therapie der ersten Wahl wird sein, in Abhängigkeit von dem Abstrichergebnis und dem sogenannten Antibiogramm, dass man eine systemische antibiotische Therapie dem Patienten appliziert. Dies macht man über einen Verweilkatheter, über einen Zeitraum von ca. 6 bis 8 Wochen. Dann wird man eine erneute Bestandsaufnahme machen und nur dann wird man sich in der heutigen Zeit zu einer operativen Intervention entschließen. Die operative Intervention beinhaltet aber ein Ausräumen der entzündeten Areale. Das heißt, man muss den Knochen um das Ohr herum wegbohren, wegschleifen. Man muss das entzündete Gewebe um das Ohr herum entfernen. Und das ist nicht ganz so einfach, weil um das Ohr herum auch wichtige Strukturen liegen, wie zum Beispiel auch der Gesichtsnerv, auf den man insbesondere hier sehr achten muss.
Schwere Infektionen des äußeren Gehörgangs bei Menschen mit Diabetes oder geschwächtem Immunsystem. Informationen und Einschätzung waren das von Professor Heinrich Iroh, Direktor der HNO-Klinik am Uniklinikum in Erlangen. Herr Professor Zahnert, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Wie oft haben Sie in Ihrem Klinikalltag mit solchen schweren Verläufen von Gehörgangsentzündungen zu tun?
Ja, das ist eine sehr schwere, aber doch seltene Erkrankung. Wir haben ungefähr einen Patienten im Jahr mit einer so schweren Entzündung. Also man muss schon im Immunstatus relativ weit abrutschen, durch Diabetes kann das passieren und dann diese kräftige Entzündung durch Pseudomonas bekommen. Das beides muss zusammenkommen und dann ungünstige Bedingungen. Es betrifft ältere Menschen, also über 70 Jahre, 70 bis 80 Jahre. Aber wie Herr Iro schon gesagt hat, es muss dann auch stringent gehandelt werden und möglicherweise auch eine Operation durchgeführt werden.
Vor den Nachrichten haben Sie kurz das Thema Olivenöl angesprochen. Da hatten wir nicht weiter Zeit, das zu vertiefen wegen der Nachrichten. Dazu kamen auch zwei oder drei Hörerfragen per Mail. Nämlich genau mit dieser Frage, schützt Olivenöl vor Ohrentzündung? Gerade wenn ich Hörgeräteträger bin oder wir hatten das Thema Ohrstöpsel oder In-Ear-Kopfhörer. Also inwieweit kann Olivenöl tatsächlich da vorbeugend oder schützend wirken?
Ja, Olivenöl ist ja ein fettendes Öl und für die trockene Gehörgangshaut, die durch Wasser strapaziert wird oder die durch Gehörgangspassstücke strapaziert wird, kann es tatsächlich helfen. Und es gibt dieses Olivenöl auch als gereinigtes medizinisches Olivenöl. Man kann notfalls aber auch tatsächlich naturelles Olivenöl nehmen und das einfach mit einem Affenwattestäbchen bringen und damit seinen Gehörgang im äußeren Teil einpinseln.
Stichwort Wattestäbchen haben Sie genannt. Auch dazu hat uns eine Frage erreicht, nämlich ist man nach der Benutzung von Wattestäbchen anfälliger für Bakterien? Man entfernt damit doch den Schutz oder reinigt man das Ohr dadurch von Bakterien? Fragt ein Hörer.
Also Wattestäbchen sollte man eigentlich nur benutzen, wenn das Ohrschmalz sozusagen am äußeren Gehörgang erkennbar ist und dann auch gut entfernt werden kann. Mit den Wattestäbchen sind natürlich auch Probleme verbunden. Wenn die Wattestäbchen zu tief in den Gehörgang kommen, dann kann der Gehörgang verletzt werden. Es kann sogar das Trommelfell verletzt werden. Und es kann auch dazu kommen, dass das Ohrschmalz, was nur im lateralen Teil, also im äußeren Teil des Gehörgangs gebildet wird, also in den äußeren Zentimeter, dass dieses Ohrschmalz und sich dort auch selbstständig letztlich nach außen reinigt, dass dieses Ohrschmalz zu dicht an das Trommelfell kommt und sich von dort aus nicht mehr nach außen reinigen kann. Das befürchten wir dann als Hals-Nasen-Ohrenärzte, weil wir das dann gezielt unter dem Mikroskop entfernen müssen, absaugen müssen, ganz in Trommelfellnähe. Und das kann tatsächlich aufwendig sein.
Ja, die Frage hat uns auch erreicht, mehrere Male, wann, unter welchen Umständen muss Ohrschmalz sozusagen medizinisch oder gezielt entfernt werden? Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt.
Ja, also es gibt eine Situation, die jeder kennt, wenn das Ohrschmalz schon den Gehörgang fast verlegt hat und man duscht dann kann es plötzlich zum Aufquellen kommen und man hört nichts mehr auf dem Ohr. Dann ist der Gehörgang komplett ausgefüllt und das muss dann unbedingt abgesaugt werden. Und alles andere ist so eine Kann-Entscheidung. Eigentlich ist es ja ein nützliches Sekret, was gebildet wird oder eine Paste, die den Gehörgang schützen soll. Wenn es aber zu viel ist, dann wird es lästig, es wird ästhetisch problematisch, wenn es aus den Ohren läuft sozusagen. Und dann muss es tatsächlich gesäubert werden. Wenn man dann selbst damit nicht zurechtkommt, dann geht man zum Ohrenarzt und mit dem vereinbart man dann gewisse Abstände, in denen man das Ohr reinigen soll. Das ist individuell verschieden, wie das Ohrschmalz gebildet wird. Der eine hat fast nichts und der andere, der muss tatsächlich alle 3-4 Wochen zum Ohrenarzt kommen.
Mhm. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Tamm, Aussehende. Guten Morgen, Frau Tamm.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, meine Frage ist, ich habe also wirklich seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, immer wieder entzündete Ohren, weniger im Sommer, muss ich dazu sagen. Und es ist immer wieder derselbe Ablauf. Es beginnt mit einer Schuppung, manchmal auch tatsächlich hinterm Ohrläppchen am Kopf und zieht sich dann in das Ohr rein. Daraus ergibt sich dann ein dünnflüssiges, schlecht riechendes Sekret. Das trocknet dann wieder, liegt in großen Borken im Gehörgang, erzeugt einen wahnsinnigen Juckreiz. Und wenn ich das abziehe, kommt sofort wieder das Sekret, das Ohr läuft voll, ich höre nichts. Und das ist ohne äußere Einflüsse und wiederholt sich quasi Jahr für Jahr. Ich hatte die Vermutung, es könnte eine Psoriasis sein, da ich mal vor Jahren am Haaransatz eine Psoriasis hatte. Ich habe diverse Ohrenärzte durch, aber Psoriasis wurde ausgeschlossen, da es angeblich Psoriasis im Gehörgang nicht gäbe. Ich habe auch antibiotische Tropfen, ich habe Cremes, ich habe diverse Sachen und es kommt immer wieder. Also es ist quasi regelmäßig, dass es wieder da ist und sehr unangenehm.
Frau Tamm, vielen Dank für diese Schilderung. Psoriasis, erstmal, da geht es um Schuppenflechte. Ich gebe die Frage weiter an Professor Zahnert. Wie bewerten Sie diese Schilderung? Was könnte das für Ursachen haben, diese wiederkehrende Entzündung an und in den Ohren?
Ja, das ist hier ein typischer Fall, der interdisziplinär behandelt werden sollte. Also hier sollten Hautärzte mit Ohrenärzten zusammenarbeiten. Die Schuppenflechte, wie die Patientin schon beschrieben hat, bildet sich nicht nur im Gehörgesang, sondern auch an der äußeren Haut. Und man muss dann ein gemeinsames Konzept finden. Also mein Tipp ist einfach nur, dass man den Gehörgang pflegt, wie gesagt, mit fettigen Salben oder mit Öl in der Phase, wo keine Entzündung auftritt, und versucht dadurch, diese Fettschicht zu erhalten und diese Entzündung nicht aufflammen zu lassen. Wenn dann eine Entzündung tatsächlich entsteht, wie sie beschrieben wurde, dann müssen hier tatsächlich Hautärzte und Ohrenärzte zusammenarbeiten und versuchen, die Schuppenfläche gemeinsam zu behandeln.
Frau Tamm, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Der nächste Anrufer ist Herr Holzschmidt aus Bonn. Hallo Herr Holzschmidt, bei Ihnen geht es um Ohrentzündungen in der Kindheit.
Guten Morgen in die Runde. Ja, es geht um meinen älteren Sohn, der ist mittlerweile 30 und ist auf einem Ohr im Sprachbereich nahezu taub. Da hört er erst ab 80 Dezibel was. Und meine Frage ist jetzt, kann das eventuell damit zusammenhängen, dass wir vielleicht in der Kindheit mal eine Mittelohrentzündung oder irgendwas nicht bemerkt haben? Oder muss das irgendwie ein Knallgeräusch erzeugt haben oder irgend sowas, wo wir als Eltern gar nichts von mitbekommen haben?
Herr Holzschmidt, vielen Dank für die Frage. Ein Thema, das wir noch gar nicht behandelt haben in der Sendung. Ohrentzündung und Beeinträchtigung des Hörvermögens. Herr Professor Zahnert.
Also wenn eine so schwere Verständlichkeit auf dem Ohr vorliegt, eine Schwerhörigkeit bis 80 Dezibel, dann und es sind keine Entzündungen bemerkt worden in der Kindheit, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich eine entzündliche Ursache ist. Ich nehme eher an, dass es eine Ursache des Innenohres ist. Es gibt tatsächlich Schwerhörigkeiten, die vom Innenohr ausgehen, die auch angeboren sind, meistens auf beiden Ohren, einseitiger selten, aber das gibt es. Und um hier weiterzukommen, muss man jetzt Hörtests machen, die unterscheiden, wo kommt die Schwierigkeit her, wo kann sie lokalisiert werden. Wenn sie entzündungsbedingt wäre, dann wäre sie wahrscheinlich eher im Bereich der Gehörknöchel zu suchen. Gibt es da eine Unterbrechung? Und wenn sie vom Innenohr kommt, dann muss man gucken, kann es entzündlich bedingt sein? Wie viel ist da noch da? Hat das Kind vielleicht früher besser gehört und käme jetzt eben, was kommt jetzt für eine Versorgung in Frage? Also man kann auch diese Schwierigkeit natürlich behandeln, wenn man sich sicher sein kann, dass das Kind in jungen Jahren gehört hat. Mit einem Cochlea-Implantat zum Beispiel.
Ja, wir haben das, die Kindergärtner haben das bemerkt, als er noch recht klein war, durch stille Post. So kam das dann raus, wir Eltern haben es gar nicht bemerkt, schlimm genug. Und da ist jetzt wirklich die Frage, also es kann ja sein, dass er irgendwann mal Ohrenschmerzen gehabt hat und wir haben es einfach nicht richtig wahrgenommen oder nicht ernst genommen oder so. Aber Sie meinen, das muss dann schon richtig massive Ohrenschmerzen haben, das kann man als Eltern nicht übersehen haben.
Das nehme ich an. Also eigentlich kann man das das müssen massive Schmerzen mit Ohrausfluss gewesen sein, die dann zu einer Störung des Innenohrs geführt haben. Man kann das im Nachgang vielleicht reproduzieren, wenn man eine Röntgen- oder Computertomographieaufnahme macht. Dort kann man sehen, ob über den Knochen schon mal eine Entzündung gelaufen ist hinter dem Ohr und das vielleicht nachvollziehen und vielleicht auch die Ursache dafür finden.
Herr Holzschmidt, vielen Dank für den Anruf nach Bonn. Ich würde die Frage gerne nutzen, um zwei Anschlussfragen zu stellen, Herr Professor Zahnert. Und zwar einmal, bei welchen Ohrentzündungen kann es denn oder kommt es relativ häufig zu Beeinträchtigung des Hörvermögens, sei es jetzt kurzfristig oder auch mittel- oder langfristig?
Ja, letztlich kann jede Ohrentzündung zu einer Beeinträchtigung des Hörens führen. Wenn der Gehörgang zuschwillt oder eine Entzündung hat oder selbst bei Ohrschmalz geht es ja los, dann haben wir eine Schwerhörigkeit, die durch die verzögerte oder ab nicht vorhandene Schallleitung bedingte, sogenannte Schallleitungsschwierigkeit. Wenn wir eine Mittelohrentzündung haben, also eine Flüssigkeit oder Eiter hinter dem Trommelfell, dann wird natürlich das Trommelfell mechanisch ausgebremst, schwingt nicht mehr und kann den Schall nicht mehr auf das Innenohr abgeben. Dann haben wir eine Schwierigkeit, die durch Mittelohr bedingt ist, auch eine sogenannte Schallleitungsschwierigkeit. Und letztlich können Entzündungen, schwere Entzündungen des Ohres, also schwere eitrige Entzündungen, aber auch einige Virusentzündung, auf das Innenohr übergehen und dann dort zu einer Innenohrschwierigkeit oder sogar zur Ertaubung führen.
Das Thema
als Komplikation ja. Sozusagen der Mittelohrentzündung.
Das greift ja eine Frage auf, die wir auch noch auf dem Zettel hatten sozusagen, und zwar Entzündung des Innenohres. Die hängen dann unter Umständen mit Mittelohrentzündung zusammen, die sich sozusagen weiter ins Ohr ausbreitet?
Ja, also das Häufigste ist eine Innenohrentzündung als Komplikation einer Mittelohrentzündung. Extrem selten, muss man sagen, aber wenn eine Innenohrentzündung auftritt, dann ist sie häufig durch eine Mittelohrentzündung getriggert. Man muss sich das so vorstellen, der Eiter hinter dem Trommelfell mit Bakterien, diese Bakterien bilden Toxine und diese Toxine können in das Innenohr wandern über eine sehr hauchdünne Membran, die sogenannte Rundfenstermembran. Das ist eine Ausgleichsmembran, die das Innenohr hat, um die Flüssigkeitsbewegung zu kompensieren. Und über diese Membran können Toxine in das Innenohr kommen und dann zu einer Schwierigkeit führen, die oftmals auch akut mit Schwindel einhergeht, aber akut auch zu einer Innenohrschwierigkeit führt.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Angelika Diller. Bei Ihnen geht es darum, wie lange solche Ohrentzündungen andauern können.
Ja, ich habe laut ärztlicher Diagnose eine Entzündung des äußeren Gehörgangs. Ich bin Ende August zum Notarzt gegangen, weil ich wahnsinnige Ohrenschmerzen hatte, es nicht mehr aushalten konnte. Es wurde aber leider kein Abstrich gemacht. Dann bin ich, und er hat mir so einen Salbenstreifen reingetan, dann bin ich am Montag drauf zu dem HNO-Arztort gegangen. Der hat mir Ohrentropfen verschrieben. Also alles hat meine Beschwerden nicht wesentlich verbessert. Ich habe denn seit einer Woche ein Antibiotikum, nämlich C-Furox nehme ich. Ja, es ist eine kleine Besserung eingetreten, aber ich habe immer noch ziemliche Schmerzen, vor allen Dingen nachts. Das finde ich total unangenehm. Ich versuche das mit Ibuprofen, also das versuche ich allerdings nicht in Massen zu nehmen. Jetzt meinte der Arzt, ich müsste eventuell das Antibiotika weiternehmen. Meine Frage ist, es ist ja aufgrund dessen, dass eine Behandlung angefangen wurde, ist ja kein Abstrich gemacht worden. Das heißt, könnte es auch andere Gründe für diese Entzündung geben als ein Bakterium, das man mit Antibiotika behandelt? Und wie lange kann so eine Entzündung dauern? Das interessiert mich.
Ja. Frau Diller, vielen Dank für den Anruf. Herr Professor Zahnert, gebe ich gerne an Sie weiter. Wir haben noch gut 2 Minuten bis zum Ende der Sendung.
Okay. Also bei Gehörgangsentzündung, äußeren Gehörgangsentzündung, typische Badeotitis oder Otitis externa diffusa, so wie es die Patientin beschrieben hat, ist es nicht üblich, einen Abstrich zu nehmen, weil wir oftmals eine Mischinfektion haben, die aber sehr gut auf eine lokale Behandlung mit antibiotikahaltigen Streifen oder mit Alkohol oder Ohrentropfen anspricht. Wenn diese Behandlung nicht anspricht, nach 1-2 Wochen, dann kann tatsächlich nochmal ein mikrobiologischer Abstrich genommen werden, um den Keim festzustellen, der dahinter steckt. Und wenn diese Entzündungen über Wochen dauern, dann wechseln auch manchmal die Keime. Dann sind es nicht mehr Bakterien, sondern das Bakterium, was die eigentliche Entzündung verursacht, das wechselt. Oder es bauen sich sogar Pilzinfektionen auf, die dann tatsächlich langwierig über Wochen behandelt werden müssen. Und letztlich muss man sagen, Entzündungen, die auf eine Behandlung nicht ansprechen und über Wochen behandelt werden müssen und auch dort therapieresistent sind, da muss man manchmal eine Gewebsprobe entnehmen, um schlimmere Krankheiten am Gehörgang auszuschließen.
Machen wir ganz zum Schluss noch einen Blick auf Hausmittel, eine Frage, die uns auch mehrfach erreicht hat. Sogenannte Ohrkerzen, wie sind die aus medizinischer Sicht zu bewerten? Vielleicht in einer halben Minute.
Ach, das ist ganz schwierig. Also Ohrenkerzen, da hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt Probleme, weil es wird sozusagen in der Nähe des Ohres etwas angezündet. Wie gesagt, die Wirkung ist nicht belegt. Das sind ja so Hohlkerzen, von denen man sich verspricht, dass dann Wärme in den Gehörgang kommt und das wohltut, diese Wärme, die Entzündung und insgesamt das beruhigt. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit. Wir sind eher etwas ängstlich als Ohrenärzte vor diesen Kerzen, dass da auch Gehörgang verletzt wird. Und wissenschaftlich belegt ist die Wirkung nicht.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema von Ohrmuschel bis Innenohr, Symptome und Behandlung von Ohrentzündung. Vielen Dank an unseren heutigen Gesprächsgast, Professor Thomas Zahnert, Leiter der Klinik und Poliklinik für Hals, Nasen und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum in Dresden. Danke, Herr Zahnert, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern.
Vielen Dank. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald, bis zum nächsten Mal.